zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zu viel, der Mental Health Podcast. Powered by Valeara. Mit mir Lars Tüns Feuerborn und ich habe heute nochmal die liebe Claudia zu Gast, denn wir haben in der letzten Folge schon über das Thema Suizid gesprochen. Ich möchte auch hier nochmal an dieser Stelle sagen, wir sprechen heute auch nochmal über das Thema und vor allen Dingen aber auch über die Zeit danach. Nur, dass ihr da auch gewarnt seid, wenn ihr nicht mit diesem Thema umgehen könnt, sucht euch lieber jemanden, der euch da vielleicht unterstützt, wenn ihr die Folge hört, oder skippt diese Folge. Und auch Infos zum Hilfsangebot findet ihr nochmal in den Shownotes. Ich spreche jetzt erstmal mit Claudia und im Anschluss werde ich dann mit Simone sprechen und dieses Gespräch nochmal einordnen.
Hallo Lars.
Hallo Claudia. Schön, dass wir nochmal zusammenkommen. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, den Suizid deines Mannes 2013 und letztendlich ja der Schockzustand, wie es dazu kam und ja auch die Wut, die man in sich mit sich trägt im Nachgang. Dennoch möchten wir jetzt heute einfach mal darüber sprechen, wie du trotz allem dann weitergelebt hast. Du hattest damals 2 Kinder, ein Unternehmen, du hast gesagt 2 Hunde, 2 Pferde, also wirklich sehr, sehr viel. Wie war es denn eigentlich dann in der Zeit danach, als ja so du den Schock so langsam verarbeitet hattest und das Ganze sich mal so ein bisschen gelegt hat? Was hast du gemacht?
Das ist eine gute Frage. Ganz ehrlich, ich war erstmal da gestanden und musste mich komplett neu organisieren. Wir hatten es in der ersten Folge schon drüber, ab dem Tag der Beisetzung war ich auch ganz strikt von der Idee behaftet, ich muss jetzt das Leben irgendwie ganz, ganz schnell wieder ins Gute wenden. So absurd es klingt, aber ich war besessen darauf oder davon, mich jetzt neu zu organisieren. Weil ich kann gar nicht sagen, warum. Ich wusste, ich war wie in einem Überlebensmodus. Du brauchst jetzt einen Plan. Ich bin ja eh ein sehr strukturierter Mensch. Du kannst jetzt Kopf in den Sand strecken, war eh keine Alternative, weil ja die 2 Kinder da waren. Für die hast du im Prinzip funktioniert. Mhm. Und ich brauchte irgendeine Strategie, damit es weitergeht. Und die habe ich mir dann letztlich selbst erarbeitet, ja.
Was waren denn so die ersten praktischen und vor allen Dingen auch emotionalen Schritte, wie du, sage ich mal, dich stabilisiert hast?
Also ich war extrem wütend, weil es war kein Abschiedsbrief, es waren keine Worte, es war ja keinerlei Abzeichen im Vorfeld und auch danach nicht, sondern wir standen da, die beiden Kinder und ich, ohne Mann, ohne Vater und haben es nicht verstanden. Deswegen für mich war tatsächlich Wut eine gute Trauerbewältigung.
Und wahrscheinlich auch ein Energiespender.
Ein Energiespender. Und durch diese neue Struktur, die ich mir dann ja schon so im Kopf mehr oder weniger zurechtgelegt hatte, hatte ich ja auch eine Aufgabe. Ich musste alles regeln. Also du weißt was, wenn jemand stirbt, hast du ja von Versicherungen über Krankenkasse, über Bankgeschäfte.
Das kommt ja erst, also man denkt schon in der Phase bis zu einer Beerdigung, dass das schon viel ist.
Ja, aber danach ist noch schlimmer.
Da geht es ja erst dann auch los, ne? Letztendlich. Vor allem, wenn du dann alleine vor dieser Aufgabe stehst.
Ja, aber das hat mir tatsächlich, vielleicht weil ich auch eben, wir haben ja gesagt, Unternehmerfamilie, ich kann gut mit Druck und ich brauche auch teilweise manchmal Druck, um glücklich zu sein. Klingt jetzt ganz absurd.
Finde ich gar nicht absurd. Ich bin da genauso. Ich bin teilweise glücklicher, wenn ich ganz viel Druck habe, als wenn ich zu wenig Druck habe, weil ich dann schnell abflache. So auch von der Stimmung her.
Ja. Also der Körper schüttet ja Endorphine aus.
Ja.
Stress ist teilweise auch zufriedenstellend. Ja. Also so empfinde ich das. Und ähnlich war dann die Zeit. Ich hatte jeden Tag was zu tun. Also auch nicht die Möglichkeit, in Trauer zu verfallen. Und wie gesagt, dadurch, dass die Gedanken permanent um dieses Warum, Weshalb, wie kann man nur gekreist haben, war ja auch eine gewisse Wut da. Und bei mir hat sich dann so rauskristallisiert, dass ich einfach versucht habe, wirklich abzuarbeiten. Dazu haben alle Ämtergänge gehört, dazu hat auch im Haus das ganze Ausräumen gehört. Mhm. Ich habe direkt, für viele vielleicht unvorstellbar, aber ich habe es getan und bereue es nicht, Ich habe direkt nach der Beerdigung angefangen, alle Kleider, alles, was mich an ihn erinnert hat oder was ihm gehört hat, zu verpacken.
Auf der einen Seite, für manche mag es sich hart anhören, aber auf der anderen Seite, das gehört halt zu dem Heilungsprozess für dich ja auch dazu, weil letztendlich sorgst du ja auch dafür, es gibt die Leute, die sagen, okay, nee, ich möchte, dass das da weiter hängt, ich möchte das Gefühl haben, als wenn da noch jemand ist. Und die anderen sagen, ich ertrage es aber nicht, wenn ich das immer wieder sehe.
So ging es um mir. Ich habe gedacht, wenn ich das alles eliminiere, alles, was uns in diesem Haus an ihn erinnert und eventuell runterziehen könnte, ich habe versucht, letztlich eine heile Welt für mich und die Kinder zu schaffen.
Und das ist, glaube ich, das ist natürlich dann auch nochmal so ein Aktivismus, der dann entsteht, der natürlich vielleicht dann auch nicht immer ganz gesund ist.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Nee, ich denke auch nicht, weil das ist natürlich, ein langsamer Abschied ist natürlich auch irgendwo wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Würdest du sagen, das ist so ein bisschen auch die Überforderung in der Situation gewesen, um eben auch eine gute Mutter zu sein?
Das weiß ich nicht.
Das zu überspielen?
Nee, wir haben schon auch getrauert, logisch. Also ich weiß, vor allem den Prozess, über den wir jetzt sprechen, da ist es ja nicht mit ein paar Tagen getan. Also das waren 4-5 Monate, die gedauert haben, bis das alles erledigt war, diese Ämtergänge und dieses Zusammenräumen. Aber trotzdem, er war zum Beispiel Jäger, der Waffenschrank stand hinten im Büro. Die Garage war voller Regale mit Jagdzubehör und Co. Ich habe alles abgebaut, Ferngläser, also das sind ja Kleinigkeiten, Taschenmesser, keine Ahnung was. Das haben wir alles, oder ich, alles zusammengepackt und mit den Kindern natürlich getrauert, aber trotzdem, es ging weiter. Die Kinder gingen zur Schule. Die haben 4 Monate dann bei mir im Schlafzimmer geschlafen. Wir hatten da so ein Nomadenzimmer, Matratzen auf dem Boden. Wir waren füreinander da.
Wie bist du mit den Kindern überhaupt mit dem Thema umgegangen? Weil ich glaube, das ist auch was für viele Menschen nochmal was ist, was auch eine große Herausforderung mit sich bringt. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du das den Kindern beigebracht hast überhaupt?
Ich kann mich tatsächlich nur noch erinnern an dem Tag, wie das da war. Also ich bin mit Mama in die Schule gefahren, habe die Kinder beide aus dem Unterricht rausgeholt, mehr oder weniger, und habe es ihnen dann im Auto gesagt. Aber ich kann dir nicht mehr die Worte sagen, die ich gesagt habe, aber ich habe es.
Du standst auch noch so unter Schock.
Also ich habe es aber trotzdem kommuniziert, so wie es ist. Also, dass Papa gestorben ist. Der hatte einen Unfall.
Okay, du hast vor den Kindern von einem Unfall gesprochen. Und
ja, aber schon, dass er sich selber das Leben genommen hat, aber nicht im Detail wie.
Ja, okay, das ist auch in dem Fall, das kann man Kindern auch nicht zumuten.
Ja,
also,
aber
ich bin jetzt selber kein Vater, aber trotzdem würde ich jetzt sagen, das wäre jetzt nicht der beste Weg. Aber wie bist du dann so in den Tagen darauf oder wie sind die Kinder damit klargekommen? Also die wurden natürlich wahrscheinlich auch in der Schule damit konfrontiert.
Genau,
und das war ja der
springende Punkt, warum ich von Anfang an gesagt habe, ich muss es ihnen ja sagen.
Ihr lebt auf dem Land.
Wir wohnen im Dorf. Was meinst du, das ging ja innerhalb von Stunden, hat das Gefühl der ganze Ort gewusst, jeder. Und ich wollte nicht, dass die Kinder in die Schule gehen und da irgendwelche Details hören oder einfach Dinge hören, die sie nicht wissen. Also ich habe versucht, ihnen das so schonend wie möglich, man das einem Kind beibringen kann, aber sie wussten genau, was passiert
aber
ist.
Aber auch so ehrlich wie möglich.
Ja, weil alles andere, es war eh schon schlimm genug. Ja, alles andere wäre in meinen Augen nicht machbar gewesen und auch für mich und meine Erziehung nicht rechtens gewesen, weil ich einfach finde, Lügen oder selbst wenn es Lügen sind, um jemanden zu schützen,
Notlügen
funktionieren nicht. Also sie funktionieren
nicht immer.
Es geht
eh immer
nicht
auf. Das ist halt das, ich glaube, das kann auch, können viele unterschreiben, dass sowas geht einfach nicht auf. Notlügen fliegen am Ende auch auf. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das war besonders schwer im Umgang mit den Kindern in der ganzen Zeit?
Die ganze Situation war brutal schwer. Also dieses Nicht-Verstehen, was ja ich als Erwachsener schon habe, war natürlich für die Kinder noch viel, viel mehr ausgeprägt. Und dann habe ich aber auch zwei unterschiedliche, komplett unterschiedliche Kinder. Ich habe Max, der große Sohn, ist ganz anders mit der Situation umgegangen wie Julia, die 2 Jahre jünger war, weil natürlich auch das Verhältnis von einem Sohn, glaube ich, zum Vater nochmal ein anderes ist wie von der Tochter zum Vater. Mhm. Also die Jungs haben halt unheimlich viel gemacht. Er ist mit zum Ansitzen auf die Jagd gegangen. Da war einfach die Bindung anders. Hingegen, ich bin mit Julia zum Reiten in den Stall gefahren. Also weißt du, wie ich meine?
Ja.
Von daher kommt dann noch das Charakterliche dazu. Max ist eher auch schon so wie sein Papa, eher so der gefühlsbetonte, ganz sensible. Julia war Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt erst 11. Das ist dann auch nochmal, diese 2 Jahre machen auch extrem viel aus.
Gerade in der Phase. Das ist so eine Entwicklungsphase nochmal.
Ja. Von daher ja, kann ich dir die Frage, wie ich da mit den Kindern umgegangen bin, nicht wirklich mehr beantworten.
Mhm. Hast du psychologische Unterstützung gehabt? Hast du da irgendwas in Anspruch genommen?
Du meinst für die Kinder? Oder?
Ja, für die Kinder oder auch für dich?
Lass mich mal überlegen. Nee, die Kinder wollten das nicht.
Also du hast es schon angesprochen, du hast es angeboten sozusagen. Ja, ja.
Ich habe ihnen angeboten damals, ob wir zu einer Kinderpsychologin gehen wollen, die wahrscheinlich dann auch der Kinderarzt uns gestellt hätte. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist ja dann was, du sitzt vor jemand Fremden und sollst mit denen darüber reden. Da haben sie abgewehrt. Und ich für mich habe tatsächlich auch relativ früh erkannt, dass Reden sehr gut tut.
Ja.
Darüber reden, wenn man der Typ ist, kann Last von der Seele nehmen. Ich glaube, ohne jetzt irgendwie vorweggreifen zu wollen, dass das auch der Schlüssel ist, wie man über so ein Schicksal hinwegkommt, indem man redet. Und die Kinder haben das Gott sei Dank mit mir gemacht. Einen mal mehr, mal weniger, mal, sage ich mal, auch phasenweise oft, dann mal 2 Monate, wo gar kein Thema mehr darüber war. Und das geht bis heute. Mhm. Also es sind ja, muss ich rechnen, 12 Jahre vergangen.
Ja.
Es ist immer noch so, dass wir bewältigen. Also ich vergleiche das mit einer Wunde. Du hast eine Wunde, die blutet. Irgendwann wächst die langsam zu. Manchmal kann sein, dass er nochmal sich entzündet, was ich nicht hoffe. Aber du hast irgendwann eine Narbe und diese Narbe bleibt und die erinnert dich da auch immer dran.
Das sind eigentlich schöne Worte dazu. Also es ist treffend, sehr treffend. Also ich kann es ja auch jetzt sagen, jetzt sind es 22 Jahre.
Ja, Wahnsinn, ja.
Und es tut natürlich immer noch weh.
Genau, ist halt, du bist nie darüber weg.
Klar, es gibt dann die Tage, wo es besonders weh tut, wie zum Beispiel der Todestag oder ihr Geburtstag. Oder ne, also das sind halt dann so Punkte, wo ich natürlich auch denke, oh, ja, warum? Aber es wird ja zum Glück mit der Zeit zumindest einfacher, sage ich mal. Es geht nicht ganz weg, aber es wird einfacher und das ist auch gut so, dass es einfacher war. Gab es denn irgendwelche Aussagen bei deinen Kindern, die dir irgendwie besonders im Gedächtnis geblieben sind, so in dem Zusammenhang, wo du sagst, das war schon krass?
Nee, tatsächlich nicht.
Ihr hattet einfach immer ein gutes...
Aussagen nicht. Aussagen, spezielle Aussagen nicht.
Mhm.
Sie haben aber, glaube ich, schon an meinem Verhalten gemerkt, dass ich nicht gut auf ihn zu sprechen bin. Also ich hatte, glaube ich, lange Jahre, ich konnte einfach nicht positiv über ihren Papa reden. Weißt du, wie ich meine?
Weil du einfach so verletzt warst und so sauer war.
Weil ich so stinksauer war, ja. Ich war so enttäuscht, so verletzt und es hat ganz, ganz lange gedauert.
Aber würdest du sagen, dass da auch Reden der Schlüssel war, um die Aggression oder die Wut, sage ich mal, so ein bisschen zu lindern?
Ja, du hast mich ja gefragt mit der Hilfe, ob man die in Anspruch genommen hat. Ich hatte sie in Anspruch genommen. Ich hatte, glaube ich, 8 oder 9 Gesprächstherapiesitzungen, bis ich aber gemerkt habe, ey, ja, er hat nichts anderes gemacht, wie das ich erzählt habe.
Ja.
Und da habe ich für mich erkannt, ey, das kann ich auch Freunden, meinen Eltern, mit meinen Kindern, mit meinem unmittelbaren Umfeld vielleicht sogar noch besser als mit jemand Fremdem, der ja derjenige da für mich war. Weil letztendlich hat er mir ja keine Tipps dazu gegeben.
Also erstmal lässt er dich, der Therapeut, reden und meistens lenkt er so ein bisschen auch über Fragen dann. Also ich kann aus eigener Erfahrung einfach sagen, ich habe auch immer viel drüber geredet, Und ich habe auch sehr früh, ich war 12 damals, und trotzdem habe ich sehr schnell angefangen, über dieses Thema Suizid bei Mama zu sprechen und was das mit mir macht und was überhaupt. Ich habe überhaupt immer, wenn irgendwelche Schicksalsschläge bei mir im Leben passiert sind, sehr schnell darüber geredet. Und das hat immer geholfen. Der einzige Punkt, wo ich dann in eine andere Richtung gehe wie du, wo du sagst, okay, dann das kann ich auch mit Freunden, Bekannten, Verwandten, wie auch immer.
Wenn sie dich ansprechen, das ist ja jetzt der Punkt, wo du vorhin auch gesagt hast.
Genau.
Manche wenden sich ab und wollen mit diesem Thema gar nicht konfrontiert werden.
Und andere sind für einen da. Ich zum Beispiel fand aber gut immer, und deswegen mache ich bis heute ja sogar recht regelmäßig Therapien. Einfach auch, ich habe zum Beispiel jetzt ist meine Therapie mehr oder weniger vorbei, aber trotzdem kann ich auf Zuruf hin. Für mich hat es immer geholfen, dass ich so zwischendurch eine völlig außenstehende Person hatte, die im Endeffekt gar nichts mit meiner Familie, mit diesem ganzen Umfeld zu tun hat, weil die hat mir nochmal andere Reize gegeben. Das war mein Ding, warum ich unbedingt dann das mit der Therapie machen wollte, weil mir das wiederum geholfen hat. Aber da sieht man auch wieder, wie verschieden man ist, ne? Also das, du sagst zum Beispiel, hey, da habe ich es auf einem anderen Weg gemacht. Aber wie war es denn eigentlich auch so mit Unterstützung und ich sag mal Beistand aus dem Umfeld in der Trauerzeit danach, nachdem alles passiert ist und wo sich das Leben wieder normalisiert hat? Hattest du da denn dann wenigstens auch Unterstützung wieder? Du sagst erst, in der letzten Folge hast du erzählt, alle Bekannten haben sich abgewendet, du wirst neue Bekannte gefunden haben.
Ja, also der alte Freundeskreis hat sich komplett die Spreu vom Weizen getrennt, wie man so schön sagt. Der Kontakt wurde immer weniger. Und auf der einen Seite gut, weil ich konnte halt komplett mit diesem alten, in Anführungsstrichen, Leben abschließen. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Aspekt, der mir persönlich geholfen hat. Vielleicht weiß ich nicht, wie bei dir das ist, wahrscheinlich ganz anders. Aber wenn ich es heute auch zurückblicke, ich habe zwei Leben. Das Leben, in dem ich jetzt heute lebe, die Gegenwart. Und die Vergangenheit ist aber wirklich wie ein komplett anderes Leben. Weil sowohl alte Weggefährten, weißt du,
Du hast im Endeffekt einmal einen
kompletten Cut gemacht. Außer das Haus hier. Und das haben wir im letzten Jahr komplett umgebaut. Es ist wirklich so, dass ich so gut, außer meine zwei großen Kinder, wenn du so willst, nichts habe, was mich an die Ehe oder an das Leben davor erinnert. Und das hat schon auch was mit der Bewältigung zu tun. Und ja, die größte Stütze in dieser Zeit waren mir persönlich definitiv meine Mama und mein Papa. Ohne die hätte ich das nicht geschafft. Und das waren auch die einzigen tatsächlich. Meine Schwester, die ist 8 Jahre jünger, mit der habe ich heute ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Aber damals war es schon schwierig und sie war so eine klassische Kandidatin auch, die mit dieser Situation überhaupt nicht umgehen konnte. Heute weiß ich es und damals habe ich es einfach überhaupt nicht verstanden, was mit ihr los ist, warum sie nicht für mich da ist. Und das habe ich ja oft.
Konnte es einfach nicht.
Nee, sie konnte es nicht. Und ich glaube schon auch, dass es vielleicht rückblickend vielen aus dem Freundeskreis so ging, dass Menschen versuchen, das von sich fernzuhalten, um selber keinen Schaden daran zu nehmen.
Ja, das definitiv. Also das ist ja, es ist immer eine Art Selbstschutz. Also Leute reagieren ja immer so, um sich selber zu schützen. Wenn ich dicht mache, dann mache ich das nicht, weil ich nur dicht mache, sondern weil ich mich von was abgrenzen will, weil ich keine Lust auf etwas habe oder weil ich Dinge nicht verstehe zum Beispiel auch oder weil mir Dinge Angst machen.
Genau.
Und das ist der Punkt. Also ich weiß das auch zum Beispiel aus meiner Familie, wenn meine Mutter wieder einen schlimmen, depressiven Schub hatte, dann sind die Leute auch lieber wieder umgedreht, die eigene Familie.
Das ist doch krass, oder?
Ja, aber das meinen die nicht böse. Das meinen die nicht böse, sondern die sind überfordert. Die sind in ihrer Situation überfordert und wissen nicht, damit umzugehen. Und das ist genauso beim Thema Trauer. Das überfordert Menschen. Jeder findet ja sowieso seinen eigenen Weg auch, mit Trauer umzugehen. Ich habe auch meinen Weg gefunden. Ich weiß zum Beispiel, ich habe wirklich ein Problem, wenn mir nahestehender Mensch stirbt, weiß ich ganz genau, wie mein normaler Reaktionsablauf ist. Und das ist ganz oft, ich fange erstmal an zu lachen. Das ist ein ganz bescheuertes Ding, so, ne? Aber
zu lachen?
Das ist dieser Schock.
Echt jetzt?
Ich fange an zu lachen und ich glaube es erstmal gar nicht so. Ich rede mir einfach irgendwas ein. Und dann über Stunden festigt sich das und dann realisiere ich erst. Also ich brauche richtig lange zum Realisieren. Und zum Beispiel, es gab im Fall meiner Mutter, im Fall meiner Oma, meine Oma ist natürlichen Todes gestorben. Aber war es so, da konnte ich den Tod erst akzeptieren oder wahrnehmen, als ich diese Person nochmal gesehen habe. Im Nachhinein muss ich sagen, mit 12 hätte ich meine Mutter nicht sehen dürfen. Das war ein völlig falsches Bild, was bis heute in meinem Kopf ist, was ich mir wünschte, dass es da nicht ist, weil meine Mutter auch in diesem Sarg lag und nicht so fertig gemacht war, wie sie war. Also da hat jemand nicht verstanden, wie sie hätte aussehen sollen, würde ich sagen. Das, ja. Aber wie schaffst du es auch, einen Toten so aussehen zu lassen? So, ne? Das kommt auch noch hinzu. Aber zum Beispiel bei meiner Oma war es so, da war es super wichtig für mich, weil ich es nicht verstehen wollte. Ich wollte nicht begreifen, dass sie tot ist. Und ich musste erst sie sehen und ich durfte sie dann auch nochmal berühren. Und da hat es dann Klick gemacht. Und ich bin so jemand, ich kann so lange noch nicht akzeptieren, dass eine Person tot ist, bis es halt, also entweder diese Person, bis ich sie sehe oder bis ich auf dieser Beerdigung bin. Und das war halt bei einem Freund von mir, da habe ich es auch nicht wahrgenommen, bis ich auf der Beerdigung war. Und da öffneten sich alle Schleusen und ich habe nur noch geheult wie ein Schlosshund. Das ist halt ein Trauerprozess, da muss jeder selbst seinen Weg letztendlich finden.
Aber letztlich ist es, finde ich, immer sehr traurig. Man kann selber über den Verlust trauern, ja. Aber letztlich, gerade beim Suizid, bleibt ja immer irgendjemand zurück. Und das Definitiv. Ist das, was ich so schade finde, dass vielleicht auch manchmal hinterfragt wird, ob die, die zurückbleiben, nicht noch viel mehr Leiden ertragen und Schmerz empfinden, als derjenige, der freiwillig, wohlgemerkt, sicher gesagt hat, ich möchte nicht mehr leben.
Ja, das wäre eine Frage, die würde ich auf jeden Fall nachher nochmal mit Simone klären. Da will ich gar nicht so. Aber ich verstehe diesen Beweggrund von dir. Ich denke mir nur, okay, also jemand muss schon sehr viel Leid in sich haben, um überhaupt diesen Schritt zu gehen. Und ja, er hinterlässt ganz viele Scherben und ganz viel Bruch im Leben anderer, definitiv. Weil andere müssen das restliche Leben damit weiterleben, mit dem, was passiert ist. Ja. Definitiv. Ich glaube, da liegt die Lösung am Ende in der Mitte. Wie ist das denn bei dir letztendlich? Du sprichst ja sehr viel auch von dieser Wut. Mhm. Und hast du in der letzten Folge, hast du da gesagt, du hast bis heute diese Wut? Oder würdest du sagen, du hast schon einen Weg gefunden, diese Wut hinter dir zu lassen?
Nein, also bis heute nicht. Aber ich hatte sie lange, lange, lange Jahre. Und ich glaube, dass auch diese Wut letztlich ein Weg war, um loslassen zu können. Aber die Wut, die hat sich auch im Laufe der Zeit verändert und auch an Intensität verändert bis heute. Heute ist vielleicht die letzten 2 Jahre, obwohl ich schon wieder lange in einer neuen Ehe bin und selbst 2 Kinder daraus habe, hat es lange, lange gedauert, ich sage bis vor ungefähr 2 Jahren, dass ich gütig und nicht mehr vorwurfsvoll an meinen früheren Mann denken kann.
Und dass du auch, würdest du sagen, du hast auch ein bisschen Vergebung für ihn entwickeln können?
Wenn ich ehrlich bin, nee.
Was ja eine völlig ehrliche Antwort ist. Das ist
nee, Vergebung noch nicht. So weit bin ich noch nicht.
Aber du bist auf jeden Fall, du kannst mit Güte gucken.
Ich kann mit Güte gucken, ich kann auch mit Güte wieder über ihn reden.
Ja.
Er hat viele Dinge ganz, ganz toll gemacht. Nicht zuletzt haben wir 2 wundervolle Kinder, wo er ja logischerweise maßgeblich dran beteiligt war. Er hat viele tolle Werte den Kindern mitgegeben. Das kann ich alles heute sagen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, es gibt nach wie vor Dinge, die ich nicht für gut heiße, die er getan hat, bis heute nicht.
Und das ist, denke ich, völlig legitim. Und das ist auch in Ordnung so. Aber ich glaube, so wie sich das anhört, auch, und das ist ja nun mal ein langer Weg, guck mal, du 10 Jahre hast du nur Wut gehabt. Jetzt, seit 2 Jahren, hast du letztendlich erst dieses mit der Güte, dass du sagst, du kannst auch an schöne Momente denken, du kannst auch wieder, ich sag mal, positiver an ihn denken. Und vielleicht kommt ja auch irgendwann nochmal der Moment, wo auch ein bisschen Vergebung mit reinspielt.
Weißt du, maßgeblich ist dann natürlich auch der neue Partner mit, wie sagt man?
Mit für verantwortlich, oder der spielt da mit rein.
Ja, weil er
ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist er.
Danke. weil Christian ihn ja jetzt gar nicht gekannt hat. Ja. Nur durch meine Erzählungen. Und tatsächlich war er über die Jahre lang genau der Psychologe oder Psychiater, den ich gebraucht habe, weil er einfach der weltbeste Zuhörer ist. Mhm. Und er wollte natürlich wissen, wie war die Ehe früher? Wie ist das zustande gekommen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Also ich konnte meine ganze Ehe, mein ganzes früheres Leben ja nochmal aufarbeiten. In dem Fall, weil er das ja wissen wollte. Und er hat dann auch ganz viele Aspekte immer eingeworfen, die mich nicht haben so wütend sein lassen oder diesen Blick, diesen echt wirklich extrem wütenden Blick auf ihn nicht so drastisch aussehen zu lassen. Mhm. Ich glaube, ohne Christian, sprich den neuen Mann in meinem Leben, hätte ich es nicht so gut verarbeitet. Mal abgesehen davon, dass ich dann ohne Partner wäre, aber das machen ja auch ganz viele. Viele sagen dann, ich kann niemanden mehr so lieben wie den Mann, den ich da geliebt habe und der leider nicht mehr in meinem Leben ist. Weißt du, das hatte ich ja durch diese Wut nicht.
Ja, und du hast dich ja sogar relativ
schnell.
Relativ schnell wieder gebunden.
Ganz schnell. Und das war aber auch gar nicht meine Intention. Also
das ist es ja dann oftmals nicht so. Was entwickelt sich ja dann auch aus ja. Situationen heraus? Und meistens kommt ja ein neuer Partner in Situationen, wo man es am wenigsten erwartet.
Also ich habe nicht gesucht, wenn du
ja,
das meinst.
Genau, aber das meine ich ja. Ne? Also zum Beispiel, ich weiß halt bei mir ganz klar, wenn ich suche, finde ich definitiv niemanden. Wenn ich aber mir sage, nee, ich habe keinen Bock mehr, dann auf einmal kommt jemand ins Leben gestolpert. Und das ist ja auch, und ich sag mal, wenn man euch zusammen sieht, wenn man sieht, was ihr euch gemeinsam aufgebaut habt, ihr habt nochmal zwei Kinder bekommen. Ja, du hast einfach so nochmal das zweite Leben danach
genau.
komplett geschenkt bekommen.
So empfinde ich das auch. Genauso, wie du es gerade in Worte gefasst hast.
Gibt es noch irgendwas, was du anderen Hinterbliebenen mit auf den Weg geben würdest?
Ja, ich glaube, das Wichtigste in meinen Augen ist, dass man erkennt, wie kostbar das eigene Leben ist. Denn gerade wenn man in Trauer ist, ich will jetzt das Thema Wut auch gar nicht so arg da ausbreiten, die meisten sind einfach in Trauer. Und wenn man in Trauer ist, ist es oftmals so, dass man selber den Sinn des Lebens verliert, aus dem Sichtfeld. Und ich glaube, am allerwichtigsten ist es, den Kopf nicht in den Sand zu strecken und sich so abgedroschen, wie dieser Spruch klingt, aus jeder Talfahrt oder nach jedem Regen kommt einfach Sonnenschein. So ist es. So ist es immer.
Und so ist es auch wirklich. Und das ist auch das, was ich auch immer wieder sage. Und ich denke mir immer, die von uns gegangen sind, egal auf welchem Weg, auf welche Weise, die hätten nicht von uns erwartet, dass wir jetzt nur noch trauernd in der Ecke sitzen, sondern die hätten von uns erwartet, dass wir das Leben auch weiterleben. Auch wenn sie uns vielleicht verschiedenste Umstände manchmal hinterlassen haben. Aber das ist das Wichtige. Und wenn ich auch eins gelernt habe, ist es wirklich, dass die Sonne immer wieder aufgeht. Man muss nur fest daran glauben. Man muss daran auch arbeiten. Arbeit ist es immer. Aber man sollte sich nie der Trauer und der Dunkelheit immer nur hingeben, sondern manchmal sollte man das Licht einfach auch mal suchen und dann kann man das eigentlich auch ganz gut wieder finden. Ich werde jetzt an dieser Stelle noch mit Simone ein bisschen über unser Gespräch sprechen.
Mach das gerne.
Und ich danke dir, dass du dabei warst und dass wir so zwei tolle, ja, tiefgründige Gespräche hatten. Und
ich danke dir.
Danke dir für dein Vertrauen.
Danke dir, Lars.
Das war mein Gespräch mit Claudia und jetzt sitze ich hier zusammen mit Simone. Ja, Simone, wir haben uns das jetzt gemeinsam angehört und jetzt würde mich natürlich mal deine Meinung zu dem Gespräch interessieren.
Also grundsätzlich gibt es da gar nichts zu urteilen, gut oder schlecht dran zu finden. Ein Leben ist ein Leben ist ein Leben. Und der Umgang mit so einem heftigen Vorfall, da gibt es weder eine Blaupause noch ein richtig, noch ein falsch. Und da hat jeder das Recht, als Angehöriger da auf seine Art mit umzugehen. Ja, also ich weiß, ich wäre definitiv komplett anders. Ja, so sind wir Menschen eben unterschiedlich.
Ich werde auch anders. Also was sehr oft gefallen ist, das ist mir aufgefallen, ist das Wort Wut. Also es ist sehr viel Wut, die ich auch nachvollziehen kann. Also das kann ich schon nachvollziehen, dass du sagst, okay, wenn du jetzt mit den Kindern alleine bist, dann hast du irgendwie noch ein Riesenhaus, hast noch Tiere und was nicht alles. Auf einmal stehst du alleine vor dieser Aufgabe, dass da natürlich Wut aufkommt. Ich fand krass, wie lange diese Wut angehalten hat, bevor das sozusagen in Güte umgesprungen ist. Eine Aussage, die ist mir noch im Kopf geblieben, das war das, wo sie sagt, sie hat das Gefühl, Hinterbliebene leiden oftmals, oder in ihren Augen leiden Hinterbliebene mehr als die Person, die gegangen ist. Da habe ich ja so ein bisschen, erstmal habe ich direkt gesagt, das ist eine Frage, die will ich mit dir besprechen. Und ich selber bin der Meinung, das ist ein bisschen zu pauschalisiert in der Sache, weil eben dieser Punkt ja ist mit, wenn eine Person diesen Schritt geht, dann leidet die sehr krass. Und klar hinterlässt sie Leid, aber ich würde es nicht gleichsetzen auf die Stufe.
Ja, auch da, ich würde mir das gar nicht zutrauen, darüber zu urteilen. Die subjektive Perspektive, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja die, dass sich nichts angebahnt hat. Das heißt, in ihrer subjektiven Wahrnehmung war ja vorher kein Leid. Und dann war der Cut mit dem Suizid. Mhm. Wir reden immer so vornehm von Suizid. Also man kann es auch einfach Selbstmord nennen. Das finde ich auch ulkig, dass wir immer versuchen, das Wort Selbstmord versuchen
zu umgehen.
Zu umgehen und das lieber als Suizid benennen, wie immer wir es nennen. Ein Mensch ist aus dem Leben, freiwillig aus dem Leben gegangen. Und dass sie dann subjektiv das Gefühl hat, im Nachhinein sehr viel mehr und vor allen Dingen sehr viel länger gelitten zu haben als ihr Mann, finde ich nachvollziehbar. Ob man sagen kann, Hinterbliebene leiden mehr, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, ein Wettbewerb mit Leid auszurufen oder mit, das ist sowieso... führt zu gar nichts.
Wie ich da schon gesagt habe, dass wahrscheinlich die Lösung liegt irgendwo in der Mitte und überhaupt dieses Aufwiegen, wie du das sagst, finde ich ganz schön zu sagen, da kann man nicht aufwiegen, sondern Leid ist Leid und Leid ist immer beschissen. Das kann man nun mal so festhalten. Und ich glaube, es ist einfach wichtig zu gucken, man hat für diese Situation, gerade für Hinterbliebene auch, kann man keinen festen Fahrplan setzen. Es ist ein individuelles Geschehnis, sage ich mal, das, was man nicht lenken kann, wo man nicht weiß, wie Emotionen gehen, wo man jetzt auch schlecht sagen kann, okay, das übe ich mal, sondern wenn es passiert, dann passiert es und dann steht man nun mal vor dieser Situation. Für mich zum Beispiel fühlte sich so ein bisschen das an bei Claudia, als wenn die sich so eine riesen Schutzmauer um sich gebildet hat, die hat dicht gemacht, hat das dann letztendlich versucht, alles von sich wegzubringen, was in Erinnerung für ihren Mann steht. Vielleicht auch wegen den Kindern. Ich habe keine Ahnung, was da ungefähr der Beweggrund war. Ich persönlich, also oder für mich persönlich wäre das Tempo ein bisschen zu schnell. Gefühlt jetzt einfach von mir. Das möchte ich auch keinem irgendwie, ne? Das soll jeder machen, wie er möchte. Mir fehlte eigentlich so in dem Ganzen, also was ich gut fand, ist, dass sie gesagt hat, sie war sechs, siebenmal bei einer Gesprächstherapie, dass sie das dann für sich mitgenommen hat. Ihr Fazit wiederum ist dann aber auch zu sagen, okay, kann dann besser mit Freunden, Bekannten und Verwandten sprechen insofern. Ich bin ja eher der Typ, der sagt, okay, dann lieber mit einer außenstehenden Person mal reden, die mich natürlich nochmal anders reflektiert, als es jetzt meine Bekannten oder Verwandten tun. Mir hat so im Gesamtkontext so ein bisschen das Ding der Selbstfürsorge gefehlt. Also irgendwie fehlte mir, jetzt mal abgesehen von diesen 6 Therapiestunden, so dieses zur Ruhe kommen, die Situation annehmen. Das ist natürlich auch leichter gesagt als getan, wenn du natürlich in so einer Situation mit Kindern, mit allen Verpflichtungen, Firma und sonstiges bist, dann bist du natürlich nochmal ganz anders gefordert. Aber was würdest du sagen, was bedeutet Selbstfürsorge vor allen Dingen in so einer Phase oder wie bestreitet man oder wie geht man das an, Selbstfürsorge?
Also jeder hat ja eine eigene Persönlichkeitsdisposition und ich habe schon den Eindruck, dass Claudia mit dem, was sie mitbringt, sehr wohl sehr, sehr gut für sich gesorgt hat. Eben im Sinne von sofort, es muss sofort Struktur her, es muss sofort ja auch das Haus ausgeräumt werden, was sich wirklich wie ein sehr brachialer Akt nicht nur anhört, sondern für mich auch anfühlt. Aber das war für sie ja ganz offensichtlich der richtige Weg. Ich finde, also häufig steckt hinter Wut Trauer. Also die Wut.
Ist ja oft so. Also das ist ja. Man kann ja auch teilweise, das ist ja auch so, wenn man so wütend ist, man kann ja vor Wut auch heulen.
Ja, aber da heulst du dann, glaube ich, aus Wut. Und ich glaube, die Wut, die verhindert schon auch, weil Wut ist ein ganz feines, sehr exquisites, nicht Wut, Trauer, ist ein ganz feines, exquisites, kann auch sehr zartes Gefühl sein. Und natürlich wird dieses Gefühl von so einer brachialen Kraft wie Wut, und da wird, also wer innerhalb von 7 Monaten das Leben so komplett neu ordnet, da ist eine unglaubliche Wutkraft dahinter. Und das ist etwas, also diese Wutkraft ist eine Kraft, die ich mir in meinem Leben an manchen Stellen rückblickend sehr viel häufiger gewünscht hätte. Mhm. Frauen gelingt es manchmal eher schwer, in die Wut zu kommen und damit in die Kraft.
Weil wirklich?
Wut ist so ein wirklicher Antriebsmotor und so einfach diese Wut zu haben und dann zu sagen, ja, was immer man jetzt, also ich sende jetzt Sprechblasen in die Luft, also so, und dann zu sagen, ich mach das jetzt so ohne Rücksicht, und das ist etwas, was Frauen häufig abgeht, die dann vielleicht lieber in diese, ja, ich weiß nicht, ob vielleicht dann eher in die Trauer abgleiten. Und ich glaube, dass Trauer extremst wichtig ist, weil the only way out is the way in. Das bleibt für mich einfach ein Satz, der immer wahr ist. Also wenn ich etwas verdauen will, wenn ich etwas integrieren will, gar nicht loslassen, sondern integrieren will, wir können an dem, was uns im Leben passiert ist, nichts ändern. Wir können das nicht einfach wegschieben. Wir können es nur auf eine kluge Art, auf eine gesunde Art integrieren. Das geht aber nur, wenn wir bereit sind, noch einmal den dazugehörigen Schmerz zu fühlen. So. Und würde in dem Fall bedeuten, ich gehe noch einmal in diese unermesslich große Trauer, in dieses Gefühl von Hilflosigkeit, von Unverständnis, von Verlassenwerden, von all den Gefühlen. Und da hat Wut nichts zu suchen. Da ist Wut hat ein viel zu grobes Muster für diese vielen, vielen Feinheiten, die Trauer mit sich bringt. Ja, also, und das muss sicherlich, und das Schönste muss jeder für sich selbst entscheiden, und das Schönste ist natürlich, wenn beides auch ein bisschen als Pendel, wenn beides da sein darf, wenn ich dann mal von der Trauer in die Wut komme, von der Wut dann wieder in die Trauer. Aber wenn ich jetzt sage, das Schönste ist natürlich, dann ist das auch wieder etwas, nein, das ist kein Lehrbuchsatz. Und jeder Mensch ist anders und jeder verarbeitet es anders.
Ich glaube, da ist es halt auch so, weil man natürlich, das ist ja immer dieses, wenn ich mich jetzt der Trauer hingebe, dann breche ich zusammen oder so. Also es kann ja so, das sind ja auch.
Das kann sogar auch passieren in dem Moment, aber das Zusammenbrechen ist heilsam.
Genau, also das ist ja sowieso, also klar, auf der einen Seite gibt es dann, oder viele lauern oder sehen dann die Gefahr in diesem Trauer zulassen, weil sie dann zusammenbrechen. Aber es ist ja eher die Gefahr, dass man sich jetzt komplett irgendwie nachher in der Trauer vielleicht auch verlieren könnte. Und die Gefahr besteht ja schon auch so ein bisschen.
In der Tat, genau.
Und da dieses Gleichgewicht zu finden. Aber es ist auch nicht so einfach, weil zum Beispiel, wenn ich dann gucke, wir sind ja auch oftmals schon gezwungen durch die gesellschaftlichen Gegebenheiten, dass wir das Gefühl haben, okay, wir müssen dann wieder funktionieren und es muss weitergehen. Und dann kommt man natürlich in so einen Strudel zwischen, eigentlich bin ich total in der Trauerphase und ich kann aber gerade nicht loslassen, weil dann breche ich zusammen, zu, ich muss jetzt aber auch wieder funktionieren, weil das erwartet die Gesellschaft so von mir. Und ich glaube, da haben wir einfach wirklich ein gesellschaftliches Problem auch mit dieser Druckgesellschaft.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich würde sagen, dass eine gewisse Zeit lang gestatten wir uns zu trauern, aus welchem Grund auch immer. Aber dann ist auch wieder, jetzt komm, reiß dich mal zusammen. Immer noch? Nein, also komm, du musst einfach mal wieder rausgehen oder was immer einem dann entgegenhält. Und ja, Trauer braucht ihre Zeit. Es ist nicht umsonst, in anderen Kulturen gibt es Trauerjahre und alles so. Das haben wir nicht. Das gestehen wir uns nicht zu, sondern es basiert alles darauf, dass wir jetzt bitteschön auch dann sehr schnell wieder weiter funktionieren sollen. Und es gibt Menschen, nein, die kommen eben nicht so schnell wieder auf die Füße. Und ich kann von mir sagen, ich hatte sicherlich einmal in meinem Leben eine bestimmt 2-jährige Trauerzeit, weil ich zu den Menschen gehöre, die sehr viel Resilienz haben, ich war vielleicht eine funktionale Trauernde, weil ich zwischendurch immer sehr funktioniert habe, sehr effektiv und effizient war im Job. Aber sobald der Job vorbei war, war ich in Trauer. Und das ist eine ungeheure, anstrengende Zeit gewesen. Und ich habe auch mit der Zeit gemerkt.
Ist ja auch wie eine Achterbahnfahrt dann, wenn du.
Ja, und du kannst auch irgendwann, kann es auch keiner mehr hören, dass du immer noch, wie jetzt wirklich immer noch, also komm jetzt.
Aber jetzt sagst du 2 Jahre. 2 Jahre ist in so einem, ist in einem Trauerprozess jetzt auch nicht so viel, ne?
Das nein, darf also ja, auch da wieder muss halt jeder irgendwie selber, für mich absolut angemessen. Also und ich habe in den 2 Jahren auch wirklich viel gearbeitet mit externen, mit sehr viel Energiearbeit, sehr viel therapeutische Unterstützung, sehr viel, Aufstellung, alles, was mir vor die Füße gefallen ist, von dem ich sofort so einen Impuls hatte von, oh ja, das könnte mir helfen, bis hin zu Astrologie. Also ich irgendwie, wenn man in Not ist, dann greift man nach jedem Strohhalm.
Ja.
Und ja, es hat die Zeit gebraucht und ich habe in der Zeit aber auch wirklich gearbeitet, also nicht nur getrauert.
Ja, aber das ist auch, also ich kenne das aus meinen Trauerphasen. Ich habe dann auch mehr gearbeitet oder habe zugesehen, mich da auch ein bisschen abzulenken. Habe aber
ich meine die seelische Arbeit. Ich meine nicht so, die Jobarbeit. So. Ja. Nein.
Du meinst die seelische Arbeit. Ja, und das ist eigentlich, bis ich mal dahin gekommen bin, wirklich die seelische Arbeit zu leisten, das hat lange gebraucht. Also das im Endeffekt hat das ja, was Mama angeht, hat es, wenn ich so nehme, 10 Jahre gedauert, bis ich dann selbst ja angefangen habe, so richtig an mir zu arbeiten. Klar war ich vorher dann irgendwie mal bei Kindertherapeuten oder sowas, aber das hat bei mir nie zu einem Erfolg geführt oder dafür gesorgt, dass ich dann die Hilfe hatte, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, das ist jetzt gerade, was mir gut tut. Hinzu kommt, mein Vater hat alles falsch gemacht, was man eigentlich in so einer Phase mit einem Kind falsch machen kann, wenn gerade die Mutter weg ist. Also allein dieses aus dem gewohnten Umfeld damals rausgerissen, sofort umgezogen, dann in Zustände reingelebt, die einfach auch nicht mehr schön waren. Und das hat ewig lange gebraucht. Und ich glaube nämlich, das ist das Wichtige, dass man sich das offen hält, wirklich dann mit der Seele zu arbeiten. Und da Stück für Stück, aber das braucht, also da kann man auch nicht sagen, so und da kommt jetzt Woche X und danach und dann kannst du anfangen, diese Arbeit anzugehen, sondern das ist ja auch was ich finden muss.
Das muss ich einerseits finden und es gibt keinen Common Sense darüber, dass das eine notwendige Arbeit ist. Mhm. Also es gibt einfach nicht dieses, natürlich sagen wir mittlerweile relativ normal, ja, ich habe einen Therapeuten, ich gehe zu meiner Therapiesitzung und so weiter. Aber irgendwie, mir kommt es noch nicht so vor wie ein Umgang, wo wir uns zum Beispiel, also wo wir uns sehr natürlich mit uns und auch zum Beispiel mit unserer Ahnengeschichte beschäftigen, wo wir sagen, unsere Ahnen gehören in unser Leben. Und wenn wir uns mit den Ahnen beschäftigen, ist das keine esoterische, abgefahrene Kacke, sondern ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens jetzt. Und das sind alles Sachen, über die wird nicht geredet, aber die sind meines Erachtens extremst essentiell, um das eigene Leben auch zu verstehen und um das eigene Leiden am Leben und vielleicht die eigene Krise zu verstehen, weil vieles, nicht alles, selbstverständlich nicht, aber vieles rührt auch aus der Vergangenheit und wir tragen Muster mit von Eltern, von Urgroßeltern. Ach, so viele Dinge. Und nein, das ist nicht immer angenehm. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum man instinktiv viele Themen, die man hat, lange vor sich herschiebt. Also erstens, glaube ich, haben wir keine Vorbilder. Also wir haben nicht einfach dieses ganz normale, es ist kein Kulturkreis, in dem wir uns mit diesen Dingen sehr normal beschäftigen. Und es tut weh. Und meine Vermutung ist, instinktiv spüren wir das, wissen wir das und deswegen gehen wir da nicht ran. Mhm. Weil das ist einfach, es bleibt nicht aus, leider, dass das die Beschäftigung damit und das noch einmal durchleben schmerzhaft ist.
Gibt es noch irgendeinen, sag mal, praktischen Impuls oder sowas wie eine kurze Selbstreflexionsfrage, wo du sagen würdest, so kann man sich selber mal so ein bisschen oder so kann man selber mit sich selber auf Tuchfühlung gehen? Hast du da irgendeinen praktischen Tipp oder sowas, wo man sagt, okay, weil also gerade das hat schon sehr viel zusammengefasst von dem, was du jetzt gerade gesagt hast.
Naja, also es gibt ja die Menschen, die sagen, ach, ich gerate immer wieder an den gleichen Typen Mensch und ist es eine Bauchlandung. Oder ich gehe immer wieder in Phasen der Überforderung, ich ziehe es mir immer auf den Schreibtisch und so. Also einfach, wenn man merkt, okay, etwas wiederholt sich in meinem Leben und zwar auf ungute Weise, dann kann man da durchaus mal fragen, welche Muster liegen da zugrunde und wo kommen die her? Sind es meine Muster? Sind es Muster, die ich von meinen Eltern habe? Vielleicht von den Ahnen? Vielleicht sind es aber auch Abwehrmechanismen, weil ich das Eigentliche nicht anschauen will. Es gibt mannigfalte Gründe, aber Wiederholungen, die nicht gut tun und von denen man, die man immer erst dann bemerkt, wenn es zu spät ist.
Ja.
Da kann man schon mal hellhörig oder hellfühlig werden. Das würde sicherlich helfen. Und ja, was ich auch einen schönen Lackmustest finde, ist, gelingt es mir mal 5 Minuten, und wir alle wissen, wie schnell 5 Minuten vorbei sind, die Augen zu schließen oder meinetwegen auch nicht die Augen zu schließen, aber mich 5 Minuten hinzusetzen und nur auf den Atem zu hören.
Ja, ciao, dafür brauche ich erstmal richtig lange, bis ich dahin komme. Also zu meinem aktuellen Zeitpunkt, also jetzt zum aktuellen Zeitpunkt würde ich sagen, würde ich das nicht so einfach hinbekommen.
Ja, es gab Zeiten in meinem Leben, da hätte ich immer gesagt, Yoga ist die Antwort, Meditation gehört, das Ziel von Yoga, das eigentliche Ziel von Yoga. Ich würde auch sagen, mittlerweile bin ich weiter und würde sagen, nein, Yoga ist nicht mehr die Antwort, weil Menschen, die so hochtourig unterwegs sind, setze ich die jetzt auf ein Kissen und sage, jetzt meditiere mal fröhlich. die flippen aus und die flippen auch zu Recht aus, weil das Nervensystem das gar nicht mitmacht.
Ja, okay.
Aber das ist auch ein schöner Lackmustest, zu gucken, wo stehe ich denn da, ja, und brauche ich vielleicht Schritt für Schritt andere Dinge, um mein Nervensystem wieder so runterzufahren, dass mir das leichter gelingt. Ich muss ja deswegen kein Meditationsmeister werden. Ich muss überhaupt nicht meditieren. Darum geht es nicht. Es geht um, kann ich mir eigentlich angucken, was wirklich und wahrhaftig in meinem Innen stattfindet? Mag ich da hingucken? Schaffe ich das? Oder mache ich die ganzen Ablenkungen, die da draußen ja auch alle da sind?
Absolut. Schöne Abschlussworte. Also wir fassen nochmal alles zusammen. Wir hatten heute ein ganz tolles Gespräch, oder ich hatte ein ganz tolles Gespräch mit der Claudia, die uns einfach auch nochmal aus ihrer Zeit, jetzt, das war die zweite Folge mit ihr, aus ihrer Zeit nach dem Tod ihres Mannes berichtet hat, wie sie damit umgegangen ist. Wir haben bei ihr natürlich sehr viel Wut rausgehört, die mittlerweile dann aber auch in Gnade umgeschwenkt ist. Und sie hat ihren ganz persönlichen Weg gefunden. Und gerade das ist das, was wir aus dieser Folge auch nochmal mitnehmen, gerade zum Thema Trauer. Es gibt nicht das perfekte Rezept, den perfekten Leitfaden, wie gehe ich mit Trauer um. Das ist was Individuelles, von Person zu Person unterschiedlich, und jeder muss da auch seinen Weg finden. Trotzdem sollte man auf jeden Fall achtsam mit sich umgehen, sollte sich hinterfragen, wie du so gerne sagst, auch Simone. Und vor allem ist, glaube ich, auch, was ich sehr wichtig finde, es ist okay, wenn man sich erlaubt, mal zu wanken und mal hin und her zu schwenken und nicht immer nur darauf achtet, dass man sich jetzt zusammenreißt, weil zusammenreißen ist echt immer ein bisschen, ist immer ein bisschen daneben.
Ist immer daneben, und ich würde sogar sagen, dieses Hin- und Herschwanken zwischen gute Zeiten, schlechte Zeiten, das ist nicht mehr und nicht weniger als menschlich. So sind wir Menschen.
Das ist das Leben. Und damit vielen Dank, Simone, dass du dabei warst. Schön, dass wir nochmal gesprochen haben, und ich freue mich aufs nächste Mal.
Tschüss. Vielen Dank.
Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tins Feuerborn.